dass wir hier bei Radio Frei wissen, das Wochenende beginnt immer ähnlich mit einem Montag, also das Wochenende danach, ihr wisst schon, wie ich es meine. Ich rede mich im Kopf und Kragen, deswegen brauche ich jemanden, der mich so ein bisschen einordnet und mir hilft, Dinge einzuordnen, nämlich Sergei Lochthofen. Hallo, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie, Herr Hucker.
Wir wollen mal gleich anfangen mit den wichtigen Themen und wir merken ja so ein Thema, das steht natürlich immer ganz oben und das ist der Krieg im Iran. US-Präsident Donald Trump hat gesagt, das wird kein langer Krieg, aber das sieht jetzt aktuell nicht mehr so aus.
Nein, das sieht wirklich nicht so aus. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, ob da irgendein Plan im Weißen Haus oder bei Trump existiert, wie das weitergehen soll, aber offensichtlich nicht. Ich habe mal bei einer Gelegenheit irgendwie, glaube ich, in unserem Gespräch erwähnt, dass Trump ja ein mittelguter Golfspieler ist. Er behauptet von sich, er sei der beste aller Zeiten und der beste Präsidenten-Golfspieler. Aber es heißt wohl so, er schießt einfach mit viel Wucht erstmal den Ball in Richtung, wo irgendwo das Loch sein könnte und wo er dann landet und dann wird geschaut, wie man weiterspielt. Die meisten anderen versuchen schon, das Loch zu treffen. Ja, das ist bei Donald Trump scheinbar nicht der Fall. Also er hat erstmal das Ding weggehauen, hat den Iran überfallen, gibt es ja gar keine Frage, dass das völkerrechtswidrig war. Und jetzt versumpft er immer mehr, wie das bei solchen Kriegen ist, in die ganze Sache. Ähnlich wie Putin, dachte auch, in ein paar Tagen ist das erledigt, bei meiner Übermacht. Und jetzt stellen sie fest, das läuft nicht so und der Iran hat auch Möglichkeiten, gerade die Straße im Hormuz, im Persischen Golf, war vorher fast jedem Laien klar, dass da noch eine große Schwierigkeit besteht. Und jetzt ist die Auswirkung auf Inflation, auf die Benzinpreise, nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika groß. Und er ist unter Druck. Und jetzt kommt er auf die Idee, jetzt möchten doch bitte die Deutschen, die Briten, die Japaner und die anderen doch ihm aus der Patsche helfen. Das wird eine schwere Situation. Also er wird darauf bestehen, damit er sozusagen die Schmach, die er dort erlebt, auf mehrere Schultern verteilen kann. Aber ich kann nur raten, sich da fernzuhalten, denn das ist ein Sumpf ähnlich wie in Afghanistan.
Und das wissen eigentlich die Amerikaner und versuchen, deswegen ist es auch wichtig, in der Öffentlichkeit davor sich aufzutreten. Aber wir können das nochmal so ein bisschen einordnen, auch wenn wir jede Woche ähnlich klingen. Aber die Themen bleiben ja die, Sie haben es ja schon angesprochen. Es geht auch darum, ums Öl, beziehungsweise wir können ja mal die Perspektive wechseln für die Verbraucher. Es ist immer die Frage auf den Blick zur Tankstelle, zumindest jetzt die Autofahrer und Autofahrer, die uns zuhören, merken das ja. Und die Frage ist, wer jetzt im Besitz von Öl ist, ans iranische Öl kommt man ja nicht so leicht, beziehungsweise es ist teurer. Da kann man nur sagen, wer jetzt Ölzugriff hat, Stichwort Russland, der ist eigentlich der Profiteur und es gibt dann auch schon zumindest vorübergehende Lockerungen von Sanktionen gegenüber Russland. Also ist es dann doch so, dass Putin zumindest kurzfristig profitiert?
Nicht nur kurzfristig, auch mittelfristig in jeder Hinsicht. Schauen Sie allein die Zahl der Raketen, die Amerikaner eingesetzt haben in der Kampagne, also in diesem Krieg. Im Übrigen scheut Donald Trump das Wort Krieg sehr, ein bisschen ähnlich wie bei Putin. In Russland ist es ja so, wenn sie den Krieg nennen, gehen sie für 6 Jahre oder 5 Jahre ins Lager. Ganz einfach, ja, für alle die Putin-Freunde, die hier so sind, ist das wahrscheinlich völlig ausgeblendete Realität. In Amerika wiederholt sich das, weil Trump, um einen regulären Krieg zu führen, die Genehmigung des Kongresses braucht. Und da hat er ja nichts, hat auch Angst davor, dass das letztlich jetzt sozusagen diese Dimension annimmt und er ins Parlament muss und im Parlament keine Mehrheit da ist, ihn zu unterstützen. Und insofern sucht er sich plötzlich neue Freunde und einer davon ist Putin. Da scheint der Weg immer wieder dahin zu führen. Und es gab ja bei uns auch viele große Strategen, die sagten, die Sanktionen gegenüber Russland wirken nicht. Also der Ministerpräsident in Sachsen ist da immer wieder aktiv gewesen. Die AfD, andere, die Linke zum Teil. Also das sei doch alles unsinnig. Nein, die Russen leiden sehr unter diesen Sanktionen. Und die Aufweichung jetzt im Zusammenhang mit dem Öl, dass sie eventuell Öl, das auf den Tankern schon liegt und auf den Weltmeeren unterwegs ist, dass sie das einsetzen können und dass der Trump das bewilligt, zeigt, dass das in diese Richtung geht. Insofern eine Normalität im Umgang mit einem Verbrecher. Insofern sage ich mal, ja, dieser Iran-Krieg, man kann über die Gründe lange reden, aber er ist sehr unüberlegt angefangen worden.
Und was wir jetzt hören, so von iranischer Seite, es gibt ja nun jetzt einen Nachfolger, den Sohn von Khamenei, der wieder Khamenei heißt, der sich jetzt zumindest schon mal zu Wort gemeldet hat. Das klingt nicht so, als wenn der Iran irgendwie zumindest Stand jetzt einknicken würde.
Naja, der letzte Stand ist, ich habe mal gestern Abend nochmal die russischen Quellen mal durchgeschaut, der letzte Stand ist, der Mann ist schwer getroffen, offensichtlich schwer verletzt, das heißt nicht in der Lage, tatsächlich öffentlich aufzutreten. Ob er die Rede in irgendeiner Art und Weise wenigstens redigiert hat, wird bezweifelt. Das heißt, dass es einfach nur der Apparat einfach diese Rede verlesen ist und dass der Mann zur gesundheitlichen Behandlung inzwischen in Moskau ist, weil im Iran traut er natürlich keinem Arzt über den Weg. Der Zorn des Volkes ist überall spürbar. Das heißt also, die ganze Entwicklung auch an dieser Stelle ist völlig undurchsichtig, unklar. Und was uns noch mehr beunruhigen müsste, ich habe das ein bisschen auch als Propaganda immer gehandelt. Die Amerikaner sagen, dass die Iraner mehrere hundert Kilogramm angereichertes Uran haben, aus dem auch relativ schnell Bomben gemacht werden könnten. Ich habe immer gedacht, naja, im Irak hat man es ja damals erlebt, da hieß es, der Hussein hätte chemische Waffen und so weiter, nichts davon ist gefunden worden. Also auch hier die extremste Darstellung, man muss da mit viel Skepsis rangehen. Aber es gibt so unterschwellig, gibt es auch Hinweise, auch in Amerika, aber auch in Russland, dass die Russen vorgeschlagen haben, dass sie dieses Uran übernehmen. Was ja ein Unsicherheitsfaktor ist, sie können jederzeit auch den Iranern das zurückgeben. Aber offensichtlich ist es wirklich da und offensichtlich ist der Grund, dass man handeln musste im Iran, auch viel stärker da gewesen, als wir es vielleicht von außen her glauben, auch angesichts des Verlaufs dieser ganzen Kriegsgeschichte.
Die Frage ist immer, wenn Sie so erzählen, weil, wie Sie sagen, das wird ja immer wieder genannt, der steht kurz davor, der Iran eine Atombombe bauen zu können, beziehungsweise dann auch so weit zu sein, Atommacht zu sein. Das wird ja immer wiederholt und das ist auch eine generelle Frage. Was wissen wir eigentlich und wer weiß das wirklich? Und deswegen, um da nochmal zu einem ganz interessanten letzten Punkt zum Thema Iran zu kommen, Medienberichterstattung, also wie zugänglich kann man da auch berichten und welche Möglichkeiten hat man da? Da gab es jüngst so eine, ja, inzwischen schon wieder fast vergessene Meldung, dass Donald Trump, US-Präsident, nochmal aufgefordert hat, dass die Medien bitte entsprechend berichten, beziehungsweise er hat indirekt auffordern lassen durch die Aufsichtsbehörde in den USA, FCC, die auch sehr Trump-nah ist, dass da im Grunde nochmal gesagt wurde, also bitte berichtet in unserem Sinne. Das ist doch schon eine Gefahr, wenn die Medien schon so an die Hand genommen werden sollen und gegängelt werden sollen.
Ja, das ist in Amerika inzwischen gang und gäbe. Das heißt auch, dass Journalisten, die aus der Reihe tanzen, beschimpft werden, zum Teil sehr unflätig, zum Teil ausgeschlossen werden von Briefings und von Pressekonferenzen. Das ist aber eine Entwicklung, die insgesamt in den autoritären Regionen, und dazu gehört das Weiße Haus inzwischen, zunimmt. Noch einmal ein kleiner Hinweis für die Putin-Freunde hier bei uns, da gibt es ja nicht wenige, vor allem in Ostdeutschland. In diesen Tagen werden die letzten zwei Messenger in Russland abgeschaltet, sind jetzt schon nicht mehr erreichbar, weder in Moskau, in den Provinzen schon lange nicht mehr. Das ist WhatsApp, wird abgeschaltet, und Telegram. Telegram ist zwar eine russische Erfindung, ziemlich interessanter Vorgang. Das war der Messenger, über den sich die Russen sehr stark verständigt haben. Der Besitz ist aber in Dubai, die Zentrale. Und die Leute, die diesen Messenger betreiben, weigern sich, den russischen Geheimdiensten den Zugang zu geben zu allen Informationen, sodass die Russen im Augenblick alle gezwungen werden, einen staatlichen Messenger auf ihr Handy zu laden. Das heißt, man kann gar keine normalen Vorgänge mit dem Handy oder mit im Internet mehr machen, ohne dass sozusagen der Staat dann hineingeht. Und es steht fest, dass man dann die Geheimdienste alle Zugriffe auf alle Adressen, auf alle E-Mail-Verbindungen, auf alle Kommunikation, die jemand auf dem Handy hat, dann haben. Das heißt, das ist der Sinn der Sache, also eine Gleichschaltung an dieser Stelle. Insofern sage ich mal viel Gruß an die AfD und linke Freunde von Putin hier. Das ist die Entwicklung, in die sozusagen das Ganze geht. Und in Amerika, der Versuch immer wieder auch Medien gleichzuschalten, immer wieder sie zu erpressen, auch nicht korrekt über den Irankrieg und die Verluste und die Unsinnigkeiten dieses Krieges zu berichten, Das passt alles in eine Richtung.
Und es wirkt immer so ein bisschen so, da gibt es ja auch immer wieder so ironisch, auch teilweise ernsthaft, so Anleitungen, wie baue ich eine Diktatur auf? Und ganz wichtig, ganz vorne steht dann immer Punkt 1, ich muss die öffentliche Meinung beherrschen. Und da fällt dieses Thema dann eben auch mit rein. Wir reden jetzt über ein anderes Thema, was letzte Woche natürlich schon naheliegend besprochen wurde. Damals war es gerade ein Tag her, dass in Baden-Württemberg gewählt wurde. Ganz knapp haben sich die Grünen ja durchgesetzt. Cem Özdemir wird der erste Ministerpräsident mit Migrationshintergrund für die Grünen. Das bleibt sozusagen das die Konstante in Baden-Württemberg. Er löst den anderen Grünen, Winfried Kretschmann, ab. Und danach wollen wir noch ein bisschen drüber reden, was man noch vielleicht rauslesen kann aus diesen Wahlen in Baden-Württemberg. Vielleicht mal so eine grundsätzliche Frage, wenn Sie sich das anschauen. Es ist jetzt ein Vier-Parteien-Parlament. Die Linke ist ja nicht reingekommen, die FDP auch nicht. Also SPD ist drin, die AfD ist drin, die CDU ist drin und die Grünen sind drin. Inwieweit unterscheiden sich die Wahlen, die Wahlergebnisse, die Zusammensetzung von Wahlen im Osten? Sind das immer noch Unterschiede oder gibt es doch jetzt mehr Gemeinsamkeiten?
Eindeutig, eindeutig. Wir haben ja dieses Jahr noch ein Superwahljahr. Das heißt, jetzt kommt Rheinland-Pfalz nächsten Sonntag dran und dann später ist ja dann Mecklenburg-Vorpommern und Berlin und so weiter und Sachsen-Anhalt vor allem. Ich glaube, die Wähler, Baden-Württemberg ist ja auch im Kontext der Bundesrepublik ein spezieller Fall. Dort sind ja in den 80er Jahren trotz Wohlstand, trotz einer sehr guten Entwicklung dieser Region, die sehr reich ist, also die Schwaben und die Badener und haben sich ja einen guten Platz in der Bundesrepublik in der alten erarbeitet, sind ja dort die Republikaner entstanden. Und wenn wir die Entwicklung in der Corona-Zeit, in den Corona-Proteste nehmen, das hat Baden-Württemberg und auch diese Region mit einer gewissen Aufmöpfigkeit auch da bei diesem Unsinn ziemlich mit gemischt. Aber es ist deutlich, dass zwei Drittel der Bevölkerung, nichts anderes ist ja passiert, Grüne und CDU haben zwei Drittel, wenn sie zusammen koalieren, ist anderer Auffassung. Das heißt, es gibt sehr viele vernünftige Menschen, die sagen, wie können wir es sichern, dass Baden-Württemberg künftig in Deutschland weiterhin Spitze bleibt. Das heißt, die Region, die reich ist und wo die anderen drauf schauen. Das heißt, sie haben keine Lust, mit irgendwelche Frustexperimente zu machen. Und genau das Gegenteil davon ist aus meiner Sicht auch, zeigen ja alle Umfragen in diese Richtung, Sachsen-Anhalt. Das ist das Schlusslicht in Deutschland. So fühlen die sich auch oft, wenn sie sich mit Menschen unterhalten irgendwo, die aus Sachsen-Anhalt sind. Die haben alle so ein bisschen Frust, wie das so gelaufen ist nach der Wende. Und die wollen auch mit großer Sicherheit jetzt sich wieder für etwas entscheiden, womit sie Schlusslicht auf jeden Fall bleiben. Ja, das heißt, diese Ankündigung, AfD könnte großen Sieg davon erringen, die anderen müssten sich dann alle zusammenschließen. Das heißt, die Entscheidung, ob Baden-Württemberg Spitze bleibt, haben die Wähler dort getroffen. Die haben gesagt, die Mischung zwischen Schwarz und Grün zeigt in die Zukunft. Wir werden eine gute Industriepolitik haben, dabei aber auch fürs Gewissen etwas tun, also ein bisschen Grün auch dabei sein. Cem Özdemir ist ein Realo, also der CDU nicht sozusagen abhold. Auf der anderen Seite werden in Sachsen-Anhalt die Leute genau das Gegenteil machen und dann feststellen, es geht nicht voran und dann wieder weiter Frust haben. Das heißt, sie benehmen sich wie ziemlich unreife Kinder.
Aber um da nochmal nachzuhaken, ich weiß nicht, ob wir jetzt die Wähler und Wählerinnen in Baden-Württemberg klüger machen, als sie sind. Sie haben vielleicht auch nur in dem Fall Cem Özdemir ja knapp gewählt, weil der so sympathisch rüberkommt. Und ob die Leute in Sachsen-Anhalt, die Wahlberechtigten, wirklich so, ich überspitze jetzt ein bisschen, dumm sind, das kann ja nicht sein, dass im Westen oder in Baden-Württemberg die klügeren Menschen leben.
Na, ich habe ja meine eigene Theorie. Als der liebe Herrgott übers Land gegangen ist, hat er natürlich die Dummen und die Klugen gleichmäßig verteilt in Ost und West. Nur wir haben das Problem, unsere Dummen sind besonders dumm. Das heißt also, man denkt nicht an die Zukunft, nicht an die Zukunft seiner Kinder, sondern an den Frust, den man im Augenblick hat, was ja auch verständlich ist. Mal, es ist ja vieles an Umbrüchen über die Menschen gekommen in den letzten 30 Jahren. Es sind viele Träume zerplatzt, es ist vieles nicht so gelaufen. Aber jetzt sozusagen eine Wahl zu treffen, die am Ende das Land noch weiter nach hinten schiebt, ist natürlich sehr unklug. Das ist keine Lösung, die die Baden-Württemberger vorgezogen haben. Die haben zu zwei Dritteln, das ist doch schon ziemlich da, niemand hätte erwartet, dass die Grünen angesichts sozusagen dem Zerfall mit der Ampelregierung das sozusagen so gut wegstecken da unten, dass die dann sogar noch einen halben Punkt vor der CDU sind, das war ja dann doch eine Überraschung. Das heißt auch, Cem Özdemir, ich weiß nicht, ich kenne ihn natürlich seit längerer Zeit, also so ein Kracher ist er ja auch nicht. Aber die Leute haben sich sehr pragmatisch entschieden, sagen, wo liegt die Zukunft, wie werden wir das vernünftig machen? Und da hat zwei Drittel der Bevölkerung haben vernünftig entschieden. Dieses zwei Drittel sehe ich in Sachsen-Anhalt oder in anderen Ostregionen nicht.
Wir schauen mal in der zweiten Jahreshälfte, wie es dann ausschaut, wenn die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt vorliegen. Wir kommen jetzt noch zu einem weiteren Thema. Im Grunde könnte man es überschreiben mit Don't believe the hype. Glaubt nicht an den Hype. Es gibt ja immer wieder mal Parteien, die sind kurzzeitig in aller Munde. Ich erinnere an die Piraten, da hat man gedacht, das könnte länger andauern. Ich erinnere an das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW. Vor zwei Jahren hatten die einen Lauf, das muss man so sagen. Das war ja auch die Zeit der Thüringer Landtagswahl und. Und jetzt zerbröselt es so nach und nach. Also es gibt eine Meldung jetzt aus Brandenburg, da hat man sich gerade auf den Koalitionsvertrag geeinigt. SPD geht nun mit CDU da zusammen. Vorher war die SPD dort mit dem BSW in Verantwortung. Das Bündnis ist aber krachen gegangen. Und jetzt kommt eine Meldung aus Thüringen, dass der BSW-Fraktionschef Frank Augsten sich zurückzieht. Das klingt so ein bisschen, als wenn auch diese Partei so ganz langsam zerbröselt. Oder ist das nur so ein ganz oberflächlicher Eindruck?
Na, ich würde soweit nicht gehen bis jetzt. Also die haben angesichts des Drucks, den sie haben, also man muss ja sehen, so eine Partei, wenn sie neu entsteht, da kommen ja sehr, sehr unterschiedliche Menschen dahin und auch an die Spitze zum Teil werden sie hochgespült. Wir haben ja ähnliche Debatten ja in der ersten Phase der AfD gehabt, die hat sich dann festgesetzt. Ob das dem Bündnis gelingt, das ist nicht ganz klar, weil die Entwicklung in Berlin, aber auch sagen wir Brandenburg, eine sehr negative ist. Das heißt, diese Zerwürfnisse dort, dieses ständige Reingrätschen von Sarah Wagenknecht, die sehr an Stunk interessiert ist, aber nicht an vernünftiger Politik, das ist in Thüringen etwas anders gelaufen. Wir hatten dann eine ziemlich pragmatische Spitze, also Wolf, Schütz, Augsten, das hat gut funktioniert. Insofern muss man natürlich mit Sorge schauen für die ganze Regierung, für die ganze Stabilität der politischen Landschaft in Thüringen, was jetzt passiert. Aber es ist im Augenblick relativ sozusagen betulich, das Ganze. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass nicht jetzt sofort lange Messer rausgeholt werden und untereinander die Kämpfe beginnen. Und ich hoffe zumindest, dass die Leute von der BSW, sich einig sind, dass das in Thüringen gar nicht so schlecht läuft und dass die Experimente bitte nicht zu groß sein sollten, wenn man dann einen neuen Spitzenfunktionär wählt in der Fraktion, weil die Geschlossenheit der Fraktion ist für das politische Handeln ja entscheidend. Also insofern sage ich mal, die Chancen stehen nicht schlecht, dass man weiterhin vernünftig politisch arbeiten kann, aber das Potenzial solcher neuen politischen Bewegungen und der Hintergrund mit Sarah Wagenknecht, ja, müssen uns natürlich ein bisschen sorgvoll in die Zukunft blicken. Wäre nicht gut für die Gesamtregierung in Thüringen, glaube ich.
Wir schauen mal, es klingt auch ein bisschen so, als ob vielleicht das Thüringer Modell auch dank eben Katja Wolf doch ein bisschen anders ist als zum Beispiel das Modell in Sachsen oder Sachsen-Anhalt, wo es da nicht, also vielleicht muss, dann gibt es verschiedene BSWs gerade und wir sind dann in zwei Jahren zum Beispiel schlauer, aber wir können auch hier nicht in die Zukunft schauen. Herr Lochthofen, wir reden selten über Verstorbene, aber wir sind jetzt beide im Alter, wo wir merken, dass so Menschen, mit denen wir zum Teil aufgewachsen sind, über die wir berichtet haben, die wir zumindest mal gehört haben, dass die jetzt versterben in sehr hohem Alter. Im Alter von 96 Jahren ist der deutsche Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas verstorben. Und dann muss man vielleicht für die Jüngeren einordnen, wobei ich eben gerade unsere Studierenden gesprochen habe, die kennen auch noch Jürgen Habermas, was bei ihm so entscheidend war. Im Grunde in den 60er Jahren gab es eben eine Theorie des kommunikativen Handelns. Er hat sich im Grunde Gedanken gemacht, wie Öffentlichkeit funktioniert. Das bin ich wirklich sehr. Also ich glaube, ich würde eine 5 kriegen im Studium. Aber wir müssen ja vielleicht erstmal einordnen.
Wir würden uns doch vorbereiten beim Studium. Also wir würden schon nochmal was.
Wir würden schon noch ein bisschen mehr Tiefe würden wir der Ganze schon geben. Aber wenn Sie jetzt jemand erklären müssten, warum ist Jürgen Habermas zu bedeuten, was würden Sie antworten?
Ja, das ist mit einem Wort schwer zu sagen. Ich sag's nochmal, sehr beeindruckt. Er ist ja nun weit in die 90er gekommen und dass der noch so vor 2-3 Jahren in diesem hohen Alter immer noch ziemlich klare Gedanken hatte. Und das fand ich doch faszinierend und auch, sagen wir, ich bin ja auch etwas älter schon, das Gefühl, es geht da immer noch ein Stück weiter. Das hat mich schon sehr, sehr berührt immer. Und ich fand ja, wir haben uns jetzt gar nicht so lange her mal unterhalten in unserem Gespräch über Habermas. Er hatte einen interessanten Beitrag, ich glaube in der Süddeutschen war das, wo er noch einmal klar und deutlich gemacht hat, die Antwort Europas auf das Chaos, was da draußen ist und auf die Stürme, die da sind und die Veränderung in Amerika, die Veränderung in Russland, in China und so weiter, ist ein weiterer Voranschreiten der Integration und eine Stärkung des europäischen Gedankens, also das, was ich mit Vereinigten Staaten von Europa nennen würde. Das hat mir schon gefallen, dass das der Mann nach all den Stürmen, die er erlebt hat, Sie haben vollkommen recht, bei den 68ern spielt er eine große Rolle, da hat er aber auch viel Gegenwind bekommen. Man hat ihn von der linksradikalen Seite natürlich auch ziemlich angegangen, weil er ein vernunftbegabter Mann ist und die Veränderung in der Gesellschaft sozusagen begründbar machen will, nicht einfach nur spontan die revolutionäre Tat sozusagen nach vorne hebt. Insofern sage ich mal, dass er bis zuletzt so ein konsequenter Europäer geblieben ist, hat mir schon gut gefallen.
Das sind seine politischen Ansichten. Ich habe jetzt nochmal währenddessen auch so ein bisschen nachgeschaut, aber wirklich ganz, ganz oberflächlich. Also Kommunikation ist bei ihm die Grundlage. Und das ist natürlich interessant, dass er immer sagt, das ist jetzt klingt auch wieder so banal erstmal, aber dass die Grundlage allen Handelns, den wir auch natürlich unser Handeln ausrichten, erstmal die Sprache ist. Und das ist wieder ein interessanter Punkt. Und da sind wir ganz schnell auch im politischen Raum, dass wir ja immer wieder merken, wie sehr Sprache auch in der Politik verwendet wird, um zum Beispiel Dinge zu verschleiern oder, drücken wir es höflicher aus, nicht ganz genau zu benennen. Wir hatten das vorhin ja erst, dass das Wort Krieg zum Beispiel nicht fällt und so. Und das ist ja wieder ganz interessant. Insofern kann ich mir vorstellen, dass Jürgen Habermas auch heute noch eben auch deswegen, was Sie schon genannt haben, eine Relevanz hat, auch jetzt aktuell bei Menschen, die zum Beispiel hier Kommunikationswissenschaften bzw. Staatswissenschaften in Erfurt studieren, dass die dann immer noch mit Jürgen Habermas zu tun haben, weil das ist ja die Kunst, eine Theorie aufzustellen, die dann über Jahrzehnte auch noch Bestand hat. So ist es ja bei Jürgen Habermas.
Naja, manche Theorien haben ja über Jahrhunderte Bestand, auch wenn sie sich natürlich anpassen müssen an die Zeit. Vollkommen richtig. Es gibt ja noch das gesprochene Wort, was wir hier gerade machen. Dann das Schriftliche, wie ist das Verhältnis dazu? Aber da müssen wir schon ein ganzes Seminar dazu abhalten. Ich glaube, das ist nicht ganz unsere Aufgabe.
Sie haben vollkommen recht. Übrigens der Grund, warum ich nicht im akademischen Betrieb geblieben bin, weil das nicht so mein Ding ist, zu lange über die Dinge nachzudenken. Ich mag es so, wie wir das machen, 20 Minuten Espresso-Plausch und die Dinge zuzuspitzen auch ein bisschen. Wir geben es ja zu. Und wir kommen zu einem weiteren Verstorbenen. Ich kann mir vorstellen, Herr Lochthofen, dass Sie ihn sogar kennengelernt und interviewt haben, auch in Ihrer Funktion als Chefredakteur der Thüringer Allgemeine. Die Rede ist vom Bischof Joachim Warnke, jahrzehntelang in Erfurt die prägende Figur, der nun auch verstorben ist. Am Donnerstagmorgen läuteten deswegen die Kirchenglocken. Hatten Sie
nicht
ihn?
Nur die Kirchenglocken, sondern die Gloriosa.
Die Gloriosa selbst.
Das ist in Erfurt immer etwas ganz Besonderes, ja.
Und das passiert nicht alle Tage. Und vielleicht können Sie mal sagen, welchen Bezug Sie zu Joachim Warnke haben, ob Sie ihn persönlich gekannt haben, also zumindest mal interviewt hatten?
Naja, wir haben immer mal aus verschiedenstem Anlass, vor allem in den 90er Jahren, wo immer miteinander zu tun gehabt, respektvoll der Umgang. Klar, das war auch spannungsgeladen. Er kannte ja noch die Zeitung Das Volk, also eine SED-Zeitung, aus der die Thüringer Allgemeine hervorgegangen ist. Es gab dadurch immer ein Spannungsmoment, der Skepsis. Ich fand immerhin seine Rolle in dieser Zeit, wo des Übergangs wichtig, er war kein Scharfmacher, er war distanziert. Ich bin auch der Meinung, dass die protestantische Kirche viel engagierter in der DDR-Zeit auch für Unruhe gesorgt hat. Allein der Kirchentag in Erfurt damals, 88 war das, glaube ich, das war schon ein großes Zeichen. Die Katholiken waren etwas in sich gekehrter, haben dann aber natürlich durch die Vereinigung an Wucht gewonnen und einen ziemlich starken Zugriff auf die Politik gehabt. Da war auch Herr mit beteiligt. Ich fand das immer nicht ideal. Ich habe mit Bernd Vogel mich wiederholt darüber unterhalten. Er war natürlich sehr erfreut darüber, dass die relativ kleine Zahl an Katholiken in Thüringen doch so einen politischen Einfluss haben. Insofern war der Warnke da sozusagen jemand, der das auch relativ geschickt gemacht hat. Aber insgesamt, glaube ich, hat er mit dazu beigetragen, dass der Übergang, sagen wir, gesittet und vernünftig stattgefunden hat und nicht emotionale Balladen. Das, finde ich, ist ein Verdienst in solchen Umbruchzeiten. Den kann man nicht hoch genug einschätzen.
Der ehemalige Bischof, der ehemalige Erfurter Bischof Joachim Wanke ist verstorben. Es gibt jetzt auch kommenden Samstag, also jetzt am Samstag, ein Requiem für ihn im Erfurter Dom, also im Mariendom. Um 10 Uhr wird er stattfinden. Herr Lochthofen, haben Sie jetzt, nachdem wir jetzt so traurig am Ende waren mit den Verstorbenen, noch eine gute Nachricht?
Ja, haben wir immer gute Nachrichten. Also eine gute Nachricht, ich glaube, der MDR hat eine Umfrage gemacht bei den Gasversorgern, die haben gesagt, die wollen die Preise nicht erhöhen. Das ist für Thüringen schon eine sehr gute Nachricht, weil es geht um viel Geld bei der ganzen Geschichte. Im Augenblick diese Unruhe an den Tanksäulen und insgesamt in der Welt, dass das dann sozusagen möglich ist, dass das stabil bleibt, finde ich eigentlich ungewöhnlich gute Nachricht.
Hoffen wir, dass Sie sich dran halten, dass es nicht nur eine Umfrage bleibt.
Ja, wir müssen mal schauen, ob die wirklich auch das so machen nachher. Aber erstmal ist die Absicht da und das ist ja schon mal ganz gut. Ohne dem ging es ja auch nicht.
Sagt Sergei Lochthofen, wir schauen mal, was kommen wird. Wir schauen mal, was die Woche bringen wird. Und nächste Woche sind Sie hier wieder zu hören. Dann im Gespräch mit Kollegen Carsten wieder ein Espresso-Plausch. Vielen Dank, Herr Lochthofen.
Ich freue mich.
Tschüss.